Jungs, es ist spannend, was ihr da liest. He? Ich habe eine kurze Frage an euch. Darf ich kurz eure Aufmerksamkeit haben, beziehungsweise vielleicht auch etwas länger? Seid ihr schon mal angelogen worden? Und hat es Auswirkungen auf euer Tun gehabt, beziehungsweise oder anders gesagt, hättet ihr euch anders entschieden, wenn ihr gewusst hättet, ich bin jetzt angelogen worden, beziehungsweise wenn ihr die Wahrheit gekannt hättet? Hätte ich euch nicht anders entschieden? Die Entscheidung wäre gleich geblieben. Oder? Ganz sicher. Hat jemand was dagegen? Ja, ein paar sehe ich hier, hätten was dagegen. Ich hätte auch was dagegen. Vielleicht noch an euch alle. Wie hat sich das angefühlt? Jeder von euch ist mit Sicherheit schon mal angelogen worden. Wie hat sich das angefühlt, getäuscht, betrogen zu werden, wenn ihr im Nachhinein erfährt, es hat gar nicht gestimmt, was er mir erzählt hat? Es ist übel. Das ist wirklich sehr übel, vor allem wenn damit eine wichtige Entscheidung verbunden war. Kennt jemand von euch, auch nochmal an euch, kennt jemand von euch eine biblische Geschichte, wo jemand angelogen wurde? Auch nicht. Ganz bekannte, Judy? Auch nicht. Okay, bekannt ist es eigentlich Adam und Eva. Habe ich jetzt gedacht, das kommt auf jeden Fall. Wir werden uns jetzt eine lesen, die ihr auf jeden Fall noch nicht kennt, bin ich mir sicher. Sie wurde von einem sogenannten weinenden Propheten niedergeschrieben, von Jeremia, der auch unter anderem die Klagelieder schrieb. Ein Mann Gottes als ein Sprachrohr Gottes unter den letzten sieben Königen Judas. Er musste Gerichtsbotschaften weitergeben. Er musste, auch wenn er selber sehr drunter litt. Und wenn man dann Jeremia 20 liest, wie er das kommentiert, was ihn, wie er das empfand. Da sagt er, denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, so dass das Wort des Herrn mit Hohn und Spott einträgt, die ganze Zeit. Da sagte ich mir, ich will nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es meinem Herzen, als wäre es ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen, und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. So empfand Jeremia, und doch, ja. Obwohl es ihm sehr schwer auf dem Herzen lag, musste er diese Dinge weitergeben. So fühlte er sich. Auf jeden Fall lebte Jeremia zu einer Zeit, bevor das mittlerweile sehr gottlose, aber dem Anschein nach sehr fromme Volk Gottes von Nebukadnezar als Ganzes nach Babylon geführt wurde. Der geschichtliche Abriss, den ich euch jetzt gleich vorlese, spielt sich unter der Königsherrschaft Zedekias ab, des letzten Königs von Juda. Aufgeschrieben wurde er von der Zeit Joachims, also seinem Vorgänger. Es war eine Prophezeiung. Und wenn man dann Kapitel 36 liest, dann stellt man fest, dass dieser Joachim, als er diese Prophezeiung liest, lasse sich vorlesen, und dann zerschnitt er sie genüsslich und hat sie in das Kohlefeuer vor seinen Augen geworfen und hat damit zum Verstehen gegeben, wie ernst er diese nahm. So lesen wir Jeremia 27, die ersten 17 Verse. Und dann Jeremia 28. Ich weiß, es ist etwas länger, aber ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir den ganzen Kontext verstehen. Im Anfang der Regierung des Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging an Jeremia dieses Wort vom Herrn. So sprach der Herr zu mir: Mache dir Stricke und Jochstangen und lege sie um deinen Hals und sende sie dem König von Edom und dem König von Moab und dem König von der Ammoniter und dem König von Tyrus und dem König von Sidon durch die Boten, die nach Jerusalem zum König Zedekia von Juda gekommen sind, und trage ihnen auf, ihren Herrn zu sagen: So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, so sollt ihr zu euren Herren sagen: Ich habe durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm die Erde und den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht, und ich gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt. Und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Es soll aber geschehen, das Volk, das das Königreich des Nebukadnezars dem König von Babel nicht dienen will und seinen Hals nicht unter das Joch des Königs von Babel beugen will, dessen Volk werde ich heimsuchen mit dem Schwert, mit der Hungersnot und der Pest, spricht der Herr, bis ich es durch seine Hand vertilgt habe. So sollt ihr nun nicht auf eure Propheten hören, auf eure Wahrsager, auf eure Träume, auf eure Zauberer, auf eure Beschwörer, die zu euch sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen, denn sie weissagen euch Lügen, um euch aus einem Land aus eurem Land zu entfernen, damit ich euch vertreibe und ihr umkommt. Das Volk aber, das seinen Hals unter das Joch des Königs von Babel bringt und ihm dient, das werde ich in seinem Land lassen, spricht der Herr, damit es dasselbe bebaue und bewohne. Und ich redete mit Zedekia, dem König von Juda, entsprechend alle dieser Worte und sprach, bringt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel und dient ihm und seinem Volk, so sollt ihr leben. Warum wollt ihr sterben? Du und dein Volk durch Schwert und durch Hungersnot und Pest, wie der Herr es dem Volk Israel, dem Volk angedroht hatte, das dem König von Babel nicht dienen will. Hört doch nicht auf die Worte der Propheten, die euch zu euch sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen, denn sie weissagen euch Lüge. Denn ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, sondern sie weissagen Lüge in meinem Namen, damit ich euch vertreibe und ihr umkommt, samt den Propheten, die euch weissagen. Auch zu den Priestern und zu dem ganzen Volk redete ich und sprach, so spricht der Herr, hört nicht auf die Worte eurer Propheten, die euch weissagen und euch und sprechen, sie, die Geräte des Hauses des Herrn, werden jetzt bald wieder aus Babel zurückgebracht werden, denn sie weissagen euch Lüge. Hört nicht auf sie, dient dem König von Babel, so sollt ihr leben, warum soll diese Stadt zur Ruine werden? Wir kürzen jetzt etwas ab und lesen ab Kapitel 28 weiter. Jetzt geht es speziell um einen Propheten. Es geschah aber in demselben Jahr am Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, im vierten Jahr, im fünften Monat, dass Hanania, der Sohn Assurs, des Propheten von Gibeon, im Haus des Herrn vor den Augen der Priester und dem ganzen Volk zu mir sagte, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Binnen 2 Jahren bringe ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von hier weggenommen hat und nach Babel gebracht hat, wieder an diesen Ort zurück. Auch Jechonia, der Sohn Joachims, den König von Juda samt aller Gefangenen, die nach Babel gekommen sind, bringe ich an diesen Ort zurück, spricht der Herr, denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Da antwortete der Prophet Jeremia dem Propheten Hanania vor den Augen der Priester und vor den Augen des ganzen Volkes, das im Hause des Herrn stand. Und der Prophet Jeremia sprach, Amen, so möge der Herr handeln. Der Herr lasse deine Worte zustande kommen, die du geweissagt hast, dass er die Geräte des Hauses des Herrn und alle Gefangenen von Babel wieder an diesen Ort zurückbringe. Höre jedoch dieses Wort, das ich vor deinen Ohren und den Ohren des ganzen Volkes ausspreche. Die Propheten, die vor mir und vor dir von jeher gewesen sind, sie haben über viele Länder und Königreiche von Krieg und Unheil und Pest geweissagt. Der Prophet aber, der Frieden weissagt, der wird am Eintreffen seines Wortes erkannt, als ein Prophet, den der Herr in Wahrheit gesandt hat. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Hals des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach vor den Augen des ganzen Volkes, so spricht der Herr, so will ich das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, innerhalb von 2 Jahren vom Hals aller Völker nehmen und zerbrechen. Da ging der Prophet Jeremia seines Weges. Es erging aber das Wort des Herrn an Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch vom Hals des Propheten Jeremia zerbrochen hatte, folgendermaßen. Geh und rede zu Hanania und sprich, so spricht der Herr, du hast ein hölzernes Joch zerbrochen, aber du hast ein eisernes Joch an seiner Stelle bereitet. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, ich habe ein eisernes Joch auf den Hals aller dieser Völker gelegt, damit sie Nebukadnezar, dem König von Babel, dienstbar sein sollen, und sie werden ihm auch dienen. Und ich habe ihm sogar die Tiere des Feldes gegeben. Und der Prophet Jeremia sprach zu dem Propheten Hanania, höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, sondern du hast dieses Volk dazu gebracht, dass sie auf eine Lüge vertrauen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich schaffe dich vom Erdboden weg. Du wirst noch in diesem Jahr sterben, weil du Widerstand gegen den Herrn verkündet hast. Und der Prophet Hanania starb in demselben Jahr im 7. Monat. Soweit Gottes Wort. Was euch mit Sicherheit aufgefallen ist, dass hier 4-mal ein und derselbe Refrain benutzt wird. Denn sie weissagen euch Lügen. So auch der Titel der Predigt heute. Im Prinzip hat er gesagt, sie lügen euch an. Und ihr glaubt dieser Lüge? Übrigens, Propheten waren Menschen, die dem Volk gesagt haben, was zukünftig passieren wird. Also auch schon morgen, übermorgen, 5 Jahre, 10 Jahre, 100 Jahre später. In Kapitel 28 lasen wir, da geht es konkret um einen Lügenpropheten, sein Name Hanania. Ja, soweit mal der geschichtliche Zusammenhang. Jetzt gehen wir mal wieder zu Anfang des Kapitel 27. Jeremia bekommt einen Auftrag, eine Aufgabe, ein Joch zu bauen. Mit Sicherheit wissen die meisten von euch, was ein Joch ist. Und es allen Königs oder Gesandten, ja, die gerade in Jerusalem waren, um ein Bündnis miteinander zu vereinbaren, um gegen Babel zu kämpfen. Ja, und all diesen hier ein Joch weiterzugeben, und zwar mit einer Botschaft, nämlich, dass sie sich dem Volk dem König von Babel unterordnen sollten. Er selbst sollte plastisch mit diesem Joch quasi herumlaufen und zeigen, was sie zu tun hatten. Gott unterstreicht hier erstmal in den Versen 4 bis 7 sein souveränes Handeln. Und das ist sehr schön zu lesen, wie wir gelesen haben. So spricht der Herr der Herrscher an. Ich habe mit meiner großen Kraft, meinen ausgestreckten Arm, die Erde, den Menschen, das Vieh und den Erdboden gemacht und gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen. Er sagt, was er getan hat, was er gegenwärtig tut und auch was er zukünftig tun wird. Und bis einschließlich Vers 11 ist das an die Völker gerichtet, an alle Völker außer Israel. Erstmal, die hat er speziell gehalten. Er warnt sie davor, dieses Bündnis einzugehen. Und er sagt ihnen auch schon, was passieren wird, wenn sie nicht auf ihn hören werden. Schwert, Hunger, Pest. Gott weiß auch schon, dass es Menschen geben wird, die ihm widersprechen, die sie anlügen werden. Bei den anderen Völkern, die Gott, den Herrn, nicht kannten, lesen wir Vers 9, da waren es wesentlich mehr Verführer und Lügner. Wir haben gelesen von Propheten, Wahrsager, Träumer, Zauberer und Beschwörer. Es waren wesentlich mehr. Beim Volk Israel lesen wir, da waren es bloß die falschen Propheten. Die behaupteten, nein, nein, auf gar keinen Fall werdet ihr dem König von Babel dienen. An was erinnert uns das? Kurzen Abstecher, 1. Mose 3. An die alte Schlange, wie sie zur Frau kam. Keineswegs werdet ihr sterben. Seht ihr die Parallelen? Indem der Teufel die ersten Menschen unverschämt anlügt, bezichtigt er Gott gleichzeitig einer Lüge. Ich habe mir die Frage gestellt, wie dreist, wie skrupellos muss jemand sein, aber eben dem Teufel, dem Satan ist alles zuzutrauen. Und so gibt er zu wissen, was Gott weiß. Er sagt, sondern, fängt er diesen Satz an, sondern, und da sagt er eigentlich im Prinzip, jetzt passt mal auf, ich erkläre euch jetzt erstmal auf, sondern, an dem Tag, da ihr davon isst, werdet ihr sein, werden euch die Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen, was böse ist. Wenn man das jetzt so ein bisschen auseinander nimmt, dann erkennt man, dass es ein Geflecht war, ein Geflecht aus Wahrheit, Halbwahrheiten, Lügen. Keineswegs werdet ihr sterben. Erstmal eine unverschämte Lüge. Zweitens werden euch die Augen aufgetan, tatsächlich aber zu ihrem eigenen Nachteil. Wollten sie das? Sicherheit nicht. Ihr werdet sein wie Gott, seine Halbwahrheit. Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Wir sind schon ein Teil seiner Schöpfung. Er hat uns nach seinem Bild gemacht. Ja, aber es erinnert mich, diese Halbwahrheit, an eine Mausefalle. In meinem Garten habe ich öfters mal Mäuse gefangen, wenn sie Überhand genommen haben. Und es gibt bestimmte Sachen, wo Mäuse ganz besonders drauf anspringen. Es duftet für sie verlockend. Und sie erkennen gar nicht, dass es eine Falle ist. Ihr werdet sein wie Gott. Er macht sie neugierig. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Das stimmte, aber war das gut für sie? Nein, es war nicht gut für sie. Er machte sie hier neugierig und sagte im Prinzip, ihr verpasst was. Wollt ihr gar nicht wissen, was? Das passiert heute milliardenfach. Verträge werden geschlossen, aller Art. Menschen werden im Prinzip betrogen. Und das Interessante ist bei der ganzen Sache, man hört die Menschen sagen, ja, aber es hört sich, oder es ist schon richtig, es hört sich, da sind so viele Sachen, die stimmen drin. Ja, aber ein Irrtum ist umso gefährlicher, je mehr Wahrheit er enthält. Das muss uns auch klar sein. Und Vers 10 heißt dann weiter, denn sie weissagen euch Lüge, sie lügen euch an. Warum tun sie das? Sie lassen sich eben vom Teufel missbrauchen, vielleicht sogar manchmal unbewusst. Ich will Ihnen hier nichts unterstellen. Manche mit Sicherheit bewusst, aber manche auch unbewusst, um die Menschen zu täuschen, irreführen und hineinzulegen. Der Grund, um euch aus eurem Land zu entfernen, damit ich euch vertreibe und ihr umkommt. Das sagt Gott und ich werde es höchstpersönlich veranlassen. Er sagte ihnen aber auch, was passieren wird, wenn sie sich deinem Wort unterordnen und ihm gehorchen. Vers 11 haben wir gelesen. Aber wer hat dann Interesse, dass Menschen verloren gehen? Wer hat Interesse, dass sie der Lüge glauben? Eindeutig. Der Widersacher Gottes und Verkläger der Menschen. Und er ist immer darauf aus, Folgendes zu tun. Menschen von Gott zu trennen und Menschen voneinander zu trennen. Und dann irgendwann, wenn der Mensch ganz allein dasteht, weil er einer Lüge nach der anderen geglaubt hat, ihm den Todesstoß zu verpassen, und dann natürlich wieder mit hinterlistigen Fragen zu kommen. Wie er das immer tut. Wer braucht dich jetzt noch? Hast du das überhaupt? Oder hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Gibt es überhaupt jemanden, dem du trauen kannst? Natürlich, er flüstert es so ganz. Er ist ein Flüsterer. Er verspricht viel, gibt wenig und dieses Wenige erweckt auch nur den Anschein, dass es etwas Besonderes ist. Und am Ende nimmt er uns eben alles weg. Das sehen wir hier in diesem Vers, um euch aus eurem Land zu entfernen, damit ich euch vertreibe. Gott sagt eindeutig, und das tue ich auch. Das tue ich, wenn ihr ungehorsam seid und ihr umkommt. Und dahin will der Teufel mit jedem Menschen kommen. Der Lügner und Mörder, erst lügen, dann morden. Was geschah in Eden, nachdem die Menschen Gottes Gebote missachtet hatten? Sie starben geistlich, erstmal, später auch körperlich. Und sie wurden eben einer körperlichen Endlichkeit unterworfen, was natürlich bis in unsere Zeit bitter für jeden Menschen von uns ist. Und dann wurden sie, wie oben beschrieben, vertrieben, herausgeschickt aus dem Paradies. Sehr viele Parallelen, die man hier findet. Das drohte der Prophet Jeremia hier dem sich mit Israel verbündeten Volk oder den Völkern und seinem Volk gleichfalls an. Sie sollten sich Nebukadnezar, dem König von Babel, unterwerfen. Auch wenn dies jetzt eben nicht in ihre Logik passte. So, jetzt wurde alles gesagt, was gesagt werden sollte. Jetzt lag es an ihnen, darauf zu hören oder auch nicht. Und das Prinzip von Segen und Fluch, von Gehorsam und Ungehorsam und dessen Konsequenzen zieht sich eben durch die ganze Heilige Schrift. Das muss uns bewusst sein. In Vers 12 und 13 spricht Jeremia hier das erste Mal zum König. Mit dem Vermerk am Ende, so sollt ihr leben. Warum wollt ihr sterben? Wie es der Herr euch angedroht hat. Also, sie sind ab dem Zeitpunkt nicht mehr unwissend. Jeremia spricht eindringlich in Vers 14 zu ihnen, hört doch nicht auf die Worte dieser Propheten. Jetzt spricht er zum Volk, die behaupten, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen. Das ist eine Lüge. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum denn Jeremia? Immerhin sagen sie uns was Gutes und nicht wie du. Immer nur drohen und warnen, sei doch nicht so negativ. Sei doch nicht so extrem. Sei doch nicht so anmaßend. Wenn man dir zuhört, wird man depressiv. Es gibt Propheten, die behaupten etwas ganz anderes, zum Beispiel der Hanania. Wer hat jetzt recht? Wieso sollten wir gerade auf dich hören? Geht es uns heute auch nicht so? Spielt sich dieses Drama nicht auch in vielen Familien ab? Gemeinden in der Gesellschaft, ein Ignorieren von Warnungen, weil sie uns auffordern, den Eltern gehorsam zu sein, weil sie uns auffordern, dem Wort Gottes oder der Staatsgewalt gehorsam zu sein? Dass wir uns unterordnen, wie reagieren wir auf diese Warnungen? Mir fiel dann ein, 2. Timotheus, Kapitel 4, da haben auch Menschen auf Warnungen reagiert, etwas anders als es uns hier dargestellt wird. Und zwar 2. Timotheus 4, von 3 bis 4. Da sagt Gott durch Paulus an Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Deshalb sagt er hier drüber in Vers 2, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. In Vers 5, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte dein Werk völlig aus. Wir sehen hier, wie wir es nicht tun sollten und wie wir es tun sollten. Und schon zu allen Zeiten haben Menschen verständlicherweise lieber gute als schlechte Nachrichten gehört. Ich auch. Es sei denn, diese Nachrichten haben keinen Bezug auf ihr eigenes Leben. Dann sind Menschen, man könnte auch sagen, Sensationslüstern. Man lässt sich schlechte Nachrichten aus der Entfernung gerne zeigen. Schaut sie an, das interessiert. Solange ich nicht davon betroffen bin, ist es mir egal. Aber hier ging es eigentlich um ihr Leben. Hier ging es um sie, um ihre Zukunft. Und deshalb wollten sie lieber das Gute hören. Sie wollten das Schlechte nicht hören. Auch wenn es eine Lüge war, die sich gut anhörte. Aus der Entfernung könnte man sagen, wie naiv seid ihr denn? Aber reagieren wir in unserem Leben auch nicht oft genauso? Wie wird deine Reaktion auf diese Worte, uns auffordern, die uns heute auffordert, der Lüge nicht zu glauben, ausfallen? Gott sagt im Vers 15 durch Jeremia, denn ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, sondern sie weissagen Lügen in meinem Namen. Ja, gibt's denn sowas? Wenn der Name Gottes oder im Neuen Bund der Name des Herrn Jesus Christus genannt wird, dann wird das schon richtig sein, denken viele. Und so glaubten sie auch hier diesem Bericht, sehr viele, dem Propheten Hanania, der sagte, wir haben hier mehrfach gelesen, so spricht der Herr der Herrscher an, der Gott Israels. Mensch, ein toller Anfang. Ist das eine Legitimation, ein Beleg dafür, dass Gottes Willen weitergegeben wird? Er ging sogar noch weiter, haben wir vorhin gelesen, er zerbrach das Joch, selbstbewusst wie er war, und hat gesagt, so wird der Herr handeln. Sein Auftreten war extrem selbstbewusst, im Namen Gottes. Und wie reagierte Gott auf einen solchen Lügenpropheten? Haben wir vorhin gelesen ab Vers 13. Ich wiederhole bloß nur die letzten Verse, die Jeremia dazu gesagt, der Prophet Jeremia sprach zu ihm, zum Propheten Hanania, höre doch Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, sondern du hast dieses Volk dazu gebracht, dass es auf eine Lüge vertraut. Darum, so spricht der Herr, sieh, ich schaffe dich vom Erdboden weg, du wirst noch in diesem Jahr sterben, weil du Widerstand gegen den Herrn verkündet hast. Das war das Ergebnis für eine anmaßende Lüge, im Namen Gottes. Ich dachte über unser Leben, über das Leben und uns als Christen, aber auch als Menschen insgesamt nach. Im Namen Gottes ist schon sehr viel Schindluder getrieben worden. Vieles hört sich richtig an. Und doch ist dem Guten, dem Richtigen, eine gehörige Portion stattliches Gift beigemischt. Starkes, geschmackloses Gift vielleicht, das seine Wirkung erst zu einem späteren Zeitpunkt entfalten wird. Und ich sage es in meiner Familie, ich sage es in meinem Umfeld, Langzeitfolgen sind nicht sofort erkennbar. Aber wenn sie zu sehen sind, dann haben sie oftmals irreparable Schäden angerichtet. Und dann können wir eigentlich nur noch auf Schadensbegrenzung aus sein. Die Langzeitfolgen sind da, aber wir sehen sie noch nicht. In unseren Tagen sind ebenfalls Männer und Frauen unterwegs, einige gar nicht so weit entfernt, andere sind im TV oder im Internet zu sehen, zu hören, einige, ja, die einen regelrechten Hype auslösen, vor allem Jugendliche lassen sich da sehr schnell begeistern, wenn ich hier keine 80 Kilometer von uns wegdenke, an gewisse Prediger, die sehr viele Menschen anziehen oder einen gewissen Prediger. Ja, sie schlucken die Pille, ohne sie eingehend zu prüfen. Jesus sagte bezüglich dieser Sache, gibt es ganz tolle Bibelverse dazu, zum Beispiel aus Matthäus. Er sagt am Ende seiner Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagen wird, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dann sagt er auch weiter, oder viele, ich lese gerade die Stelle, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die Verse drüber decken das auch auf. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von den Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Seien wir sehr vorsichtig bezüglich der Menschen, die begeistern können, sofern wir nicht ihren Lebenswandel kennen. Auch wenn sie den Namen Gottes im Munde führen, es hat noch gar nichts zu sagen, das heißt noch gar nichts. Es muss mit der Schrift in Übereinstimmung stehen. Es muss mit der Schrift konform sein. Und diese Dinge, die sie sagen, sollten sich auch im Leben widerspiegeln. Um das eingehend prüfen zu können, müssen wir genau und umfassend Gottes Wort kennen. Wir haben hier gelesen, denn sie weissagen euch Lügen. Ein viertes Mal und diesmal sagt ihr das den Priestern und dem Volk. Und auch wenn es diesen Propheten gar nicht bewusst war, sie trieben diese Menschen ins Verderben. Sie waren Medium. Und auch heute gibt es Menschen, die sich als Medium für Lügen missbrauchen lassen. Vielleicht unbewusst. Und wenn wir nicht auf der Hut sind, dann sind wir selbst Medium. Aber abgesehen von dem Medium Mensch als Person gibt es heute viele Medien, die massenhaft Lügen propagieren, verbreiten und die Menschen glauben ihnen. Warum? Weil sie ihnen ihr Ohr leihen. Wir meinen oft, wir werden informiert, dabei werden wir manipuliert. Unser Weltbild, Menschenbild, Gottesbild. Und dazu eignen sich besonders Liedtexte und Dialoge in diversen Filmen. Ich komme zu meinem Kollegen manchmal rein und da läuft ein gewisser Sender und ich schnappe dann immer wieder so Texte auf, die da gesungen werden. Und dann muss ich einfach nur den Kopf schütteln. Was für ein Blödsinn, was für Lügen werden da gesungen? Wenn wir an Filme denken, wird es natürlich auch alles oft so spannend, sehr witzig oder anregend, lustig verpackt. Und jetzt sage ich euch etwas, was mich in diesem Zusammenhang ganz tief bewegt hat. Ich bin tief überzeugt davon, weil ich das aus dem Wort Gottes ableiten kann, dass der Grund für Frustration, für Depression, für Unsicherheit, für Burnout, für Wut auf sich oder auf andere, Labilität bis hin zum Selbstmord in der Regel einen hauptsächlichen Grund hat. Man hat einer Lüge geglaubt. Man hat einer oder mehreren Lügen geglaubt. Es fängt vielleicht ganz smart an. Man ist betrogen worden. Man ist getäuscht worden. Ich habe das jetzt monatelang, eigentlich seitdem ich dieser Text bewegt, immer wieder, einen Abgleich habe ich immer wieder gemacht. Wenn ich ein Problem erkannt habe oder irgendwelche Schwierigkeiten bei Menschen mitbekommen habe und so, dann habe ich das immer versucht zurückzuführen, woher die Ursache stammt. Und ich bin immer wieder auf das eingekommen, diese Menschen haben einer Lüge geglaubt. Und manchmal bin ich auch einer Lüge anheimgefallen. Beispielsweise, wenn ich unterwegs im Auto bin, die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht beachte und einen Strafzettel bekomme. Ich habe gemeint, indem ich einige km/h schneller fahre, manchmal ganz bewusst vielleicht, werde ich schneller am Ziel sein. Ja, tatsächlich, 10 Minuten vielleicht. Und dann? Letztendlich habe ich mich der Staatsgewalt nicht untergeordnet und habe einige Euros zahlen müssen. Wenn ich schneller gefahren bin, vielleicht auch noch einige größere Strafen auf mich nehmen müssen. Auf jeden Fall, ich habe auch eine Lüge geglaubt. Versteht ihr? Das sind so ganz smarte, kleine Lügen, klein in Anführungszeichen, die wir bezahlen können. Aber es gibt ganz, ganz viele Lügen. Da werden wir gleich auch noch ein paar kommen. Ich muss dieses oder jenes erleben. Erledigen, haben, versuchen, verdienen, ausprobieren und so weiter. Wenn man das bildlich verpackt, wie getrieben in einem Hamsterrad, laufen wir. Wie ein Hamster, habt ihr das mal beobachtet? Sehr, sehr schön anzusehen. Wie ein getriebenem Hamsterrad laufen wir immer schneller, ohne dass uns bewusst wird, dass umso schneller wir laufen, eben dieses Hamsterrad sich auch immer schneller dreht. Und wir somit noch schneller laufen müssen. Und so fristet der Mensch sein Dasein von Gruppenzwang, von Erwartungshaltung, manchmal Massenhysterie, Begehrlichkeiten aller Art oder irgendeinem Hype getrieben, ohne zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich sage Hype, dann meine ich eine gegenwärtige Modeerscheinung, die sich auch sehr schnell verbreitet mittlerweile durch moderne Medien. Ohne zur Ruhe zu kommen, ohne nachdenken zu können. Auch unsere kleinen Begleiter sorgen dafür, dass wir keinen klaren Kopf zum Nachdenken mehr haben. Der Mensch ist ein Gefangener seiner selbst, gefesselt in seinen Wünschen, Vorstellungen, zusätzlich in denen der anderen auch noch, weil man eben so viel mitbekommt, weil man sich oft verpflichtet fühlt oder weil man auch nichts verpassen möchte. Er muss etwas darstellen, er muss etwas beweisen, er muss etwas besitzen, er muss etwas gesehen haben, er muss irgendwo dabei sein. Er muss, dabei muss der Mensch eigentlich nur sterben. So heißt es in Hebräer 9, 27, und so gewiss, wie es dem Menschen einmal bestimmt ist, zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt unzählige Lügen, die tatsächlich an uns herangetragen werden, die täglich an uns herangetragen werden. Und ich beobachte das, wie gesagt, seit Monaten an mir selbst, seitdem dieser Text mich mitgenommen hat, und stelle es in besonderem Maße fest. Wenn ich jetzt einige Lügen hier illustrieren möchte oder benennen möchte, dann ist es wirklich nur ein ganz, ganz winziger, kleiner Teil von dem, was tatsächlich an uns herangetragen wird, beziehungsweise wo wir mitbekommen. Und dabei stelle ich jetzt einfach nur so ein paar große Themenbereiche vor. Eins können wir bei der Lüge, dem größten Hebel des Teufels, immer beobachten. Sie verhält sich in fast allen Dingen oder Sachen immer extrem. Entweder sie stellt eine Sache so schwerwiegend dar und gibt ihr so einen hohen Stellenwert, dass man wie ein Besessener diese Idee verfolgt. Oder sie vernachlässigt eine Sache und misst ihr überhaupt gar keine Bedeutung zu. Das ist die andere Seite. So werden Dinge dann ignoriert, ja, nachlässig, schlampig gemacht und ausgeführt. Beispiel. Lügen über, könnte man jetzt sagen, über Gesundheit. Ich will jetzt nichts. Gesundheit in allen Ehren. Ich schaue auch etwas auf die gesunde Ernährung, aber ihr versteht jetzt, was ich meine, wenn ich es darstelle. Die einen treiben sehr viel Sport, ernähren sich nur Bio und lesen viele Bücher drüber. Sie scheuen auch keine Kosten. Und was ich da manchmal mitbekomme, was Leute mittlerweile für wie viel Geld sie ausgeben, um Bio, Bio, Bio zu kaufen. Ihr ganzes Leben ist komplett auf Gesundheit ausgerichtet und ihr Körper ist zu einem Götzen geworden. Dabei hat der Mensch das Leben, sein Leben, doch gar nicht in der Hand. Unsere Tage sind gezählt. Kann ich irgendwas tun, wenn mir ein Fahrer auf der Straße entgegenkommt und mich mitnimmt, auf einer Bundesstraße? Habe ich irgendeinen Einfluss drauf? Natürlich nicht. Unverschuldet. Kann ganz schnell gehen. Unsere Tage sind gezählt. Oder schlummernde Krankheiten, die ausbrechen. Irgendwelche Tragödien, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen und uns lebensmüde machen. Was nützt dann Bio und Vegan? Auf der anderen Seite lassen sich Menschen gehen, konsumieren, was ihnen die Finger kommt. Es muss halt schmecken. Es sind Menschen, die sich ausschließlich dem Genuss hingegeben haben. Ja, nicht mehr bewegen. Es sind Menschen, die fressen und saufen und Maßlosigkeit schwelgen. Das ist die andere Seite. Wir müssen Maß halten. Was die Bibel über Gesundheit sagt, würde eine ganze Predigt füllen. Da kann ich jetzt natürlich heute nicht da eingehen. Aber nur drei kurze Gedankenanstöße. Ich möchte die Lüge mit der Wahrheit etwas untermauern. Sprüche 23 heißt und warnt uns, sei nicht unter den Säufern und Schlemmern, denn die Säufer und Schlemmer verarmen und ein Schläfer muss zerrissene Kleider tragen. Sprüche 17, 22, ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, aber ein betrübter Geist lässt das Gebein verdorren. Wir sehen, die Psyche und unser physisches Dasein hat eine ganz große Rolle, sie spielen zusammen. Und wenn wir dankbar sind, dann macht es uns krank. Undankbar sind, dann macht es uns krank. Und wenn wir dankbar sind, dann macht es uns, wie das hier heißt, tut dem Leib wohl. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Das gibt uns zu verstehen, dass wir uns beherrschen sollen. Dass wir uns prüfen sollen, kann ich das, was ich jetzt tue, zur Ehre Gottes tun? Ist Gott damit einverstanden? Wenn ja, dann kann ich es tun. Wenn ich nicht aus dem Ungleichgewicht gefallen bin. Ja, soweit vielleicht Lügen über Gesundheit, Lügen über Besitz oder Geld oder allerlei sonstigen Dinge eingeschlossen. Die einen raffen, sind gierig und bekommen nie genug. Ihr Leben ist auf Vermögen und Eigentum ausgelegt. Die anderen prassen und geben alles für sich selber aus. Und wieder andere leben auf Pump und geben Geld aus, das sie erst in einigen Jahren verdienen werden. Alle drei sind Lügen über den Umgang mit Geld. Alle drei Darstellungen. Wie aber ist die richtige Haltung aus dem Wort Gottes dazu? Auch darüber müsste man eigentlich einige Predigen halten. Dazu hat die Bibel sehr viel zu sagen. Gab es auch bei uns schon mal vor Jahren. Da hat Erwin mal eine Predigtreihe über Geldbesitz und Ewigkeit gehalten. Kann man auch im Internet nachhören. Da hat Gott ganz viel zu sagen drüber. Aber nur einige gottgewollte Grundsätze möchte ich auch hier in die richtige Richtung zeigen. 2. Korinther 8, Vers 25. Wer viel sammelte, der hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Ein ganz einfaches, ein ganz simples Vorgehen. Eine Richtlinie, ein Grundsatz, eine Formel. Wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss. Hebräer 13, 3. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und dann geht es weiter. Er wird für euch sorgen und so weiter. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 18. Lese ich vielleicht kurz die ganze. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und somit für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Eindeutig. So dürfen wir den Bezug zum Geld haben. Genau auf diese Art und Weise. Dabei müssen wir aber wissen, dass die Welt immer das Gegenteil predigt. Wissen wir ja selber. Hast du was? Bist du was? Und wenn wir das Wort Gottes lesen, werden wir die Dinge aus Gottes Blickwinkel sehen. Immer aus seinem. Nicht aus unserem, aus dem meines Nachbars, aus dem meines Arbeitskollegen, sondern aus dem Blickwinkel Gottes werde ich die Dinge sehen. Und wenn wir aus ihm leben, werden wir auch die Kraft besitzen. Da hapert es nämlich manchmal. Manchmal ist ein Kopfwissen da, aber die Kraft ist nicht da. Dann werden wir auch die Kraft besitzen, in seinem Willen zu leben und ihm gehorsam zu sein. Und das Ganze wird zu unserem Vorteil sein. Glaubt's mir, glaubt's im Wort Gottes, weil ich das aus dem Wort Gottes eben jetzt auch lese. Es wird zu unserem Vorteil sein. Wir alle müssen zugeben, dass dieser Bacillus der falschen Einstellung und Haltung zu vielen Dingen des Lebens sehr schnell übertragbar ist. Und damit auch sehr ansteckend. Prüft euch mal selber. Man ist eine Gesellschaft, es wird über eine Sache gesprochen und vielleicht jüngstes Beispiel Bitcoins. Ne? Es ist ein Hype, der so schnell in aller Munde ist und alle Menschen vielleicht, die es nicht zur rechten Zeit gekauft haben, haben es bedauert. Plötzlich, wenn die dann gefallen sind, dann waren sie doch wieder froh und so weiter. Aber es ist ansteckend und wenn man sich in dieser Gesellschaft bewegt, dann meint man, man muss da mitziehen, man muss ein Teil dessen werden. Und wir alle stehen in dieser Gefahr. Wir müssen der Lüge mit der Wahrheit begegnen. Die Wahrheit macht uns frei. Vielleicht ein paar Lügen über die Ehe. Ich kann natürlich nicht alles sagen, aber nur jeweils eine Lüge. Sie sagt, er muss mich glücklich machen. Er muss lustig sein, er muss kreativ sein. Ist ja nicht besonders falsch, aber diese Erwartungshaltung dahinter, die ist falsch. Er muss. Er sagt, sie hat gefälligst das zu tun, was ich sage. Ich bringe schließlich das Geld heim. Ebenfalls eine Erwartungshaltung. Er schweigt, sie schreit oder umgekehrt. Beide sind enttäuscht. Irgendwann werden sie einander gleichgültig. Sie haben einer Lüge geglaubt. Dabei ist die Ehe unter anderem eine Dienstgemeinschaft, wo einer dem anderen dient, füreinander einsteht. Der Bösewicht ladet uns mit Arbeit, mit Terminen, mit Verabredungen, mit Freizeitstress. Kennen wir bei uns bloß im Westen. Verpflichtungen aller Art, die wir uns selbst aufgebürdet haben, voll. So, dass wir keine Zeit mehr für traute Zweisamkeit und vertrauensvollen Umgang haben, um eben eine Ehe zu pflegen. Wir laden uns manchmal selber voll, manchmal werden wir vollgeladen. Und dann behauptet er, ihr habt euch nichts mehr zu sagen. Oder er fragt es raffiniert, habt ihr euch überhaupt noch was zu sagen? Er macht es ganz oft mit einer Frage. Wie gelingt es uns, eine glückliche Ehe zu führen? Gott gibt sowohl Mann als auch Frau ganz klare Anweisungen zu einem echten, gottgewollten Mann sein und zu einem echten, gottgewollten Frau sein. Und wie diese Dinge dann einer guten Ehe zuträglich sein werden, wie sie dazu beitragen werden, dass eine gute Ehe funktioniert, dazu gibt es sehr viele Bibelstellen. Ich gebe vielleicht ganz kurz zwei hier weiter. 1. Korinther 7, 3. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso auch die Frau dem Mann. Wir sind Schuldner der Zuneigung und der Liebe. Epheser 5, 22. Eine Frau soll sich ihrem Mann, 22 bis 33, lese ich jetzt nicht nur ein paar Sachen, Grundsätze daraus, zitiere ich. Eine Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Auch das ist heute eine Lüge, die viele glauben, es ist eine Einschränkung. Nein, es ist ein Privileg. Sie soll ihrem Mann Achtung entgegenbringen, auch wenn er es im Moment nicht verdient. Das ist Gott gewollt, das ist richtig. Der Mann soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und das muss man uns Männern nicht beibringen. sich selbst zu lieben. Das wissen wir ganz gut. Wir tun uns selber sehr viel Gutes, wenn wir die Gelegenheit haben. In diesem kleinen Wort liebt ist alles untergebracht. Und für weitere Erklärungen lese ich 1. Korinther 13 zu lesen. Einige Male, das macht uns demütig. Weil, ja, diese Liebe, von der dort gesprochen wird, die lässt Gottes Licht auf unser Leben fallen. Wie viele Witze werden heute über Männer und Frauen gerissen und dabei Lügen verbreitet? Kennt ihr vielleicht? Männerschnupfen. Ja? Was? Ja, ich höre, da geht ein Raunen durch die Menge und alle wissen, was ich meine. Wisst ihr, Männer werden da deformiert. Männer werden sehr klein gehalten. Über Frauen gibt es auch. Es gibt gewisse Gruppen, über die Witze gemacht werden. Aber eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und wir Männer, wir glauben dem irgendwann mal. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Also, dann wäre man doch unserer Stellung gerecht, wenn schon sowieso jeder von uns so denkt, oder? Nein, nein. Liebe Männer, diesem Ruf müssen wir nicht gerecht werden. Wir müssen zeigen, dass es das Gegenteil ist, was die Welt über Männer sagt und auch was die Welt über Frauen sagt. Die Möglichkeiten zu verbreiten solche Lügen, die waren nie so gut wie heute. Wisst ihr? Innerhalb kürzester Zeit verbreiten sich Dinge wie so ein Lauffeuer. Brutal. Der Satan wird alle Register ziehen, seine Lügen glaubhaft zu machen, um uns aus dem Gleichgewicht zu bringen. Doch durch Gottes Wort, im Wort Gottes, werden wir die Balance auf diesem, wie ich es mal nennen möchte, Drahtseilakt des Lebens halten. Habt ihr das mal gesehen, wenn so jemand auf einem Drahtseil, von mir aus im Zirkus, mittlerweile spannen die ja die Drahtseile schon zwischen Bergen und laufen darum? Es ist wirklich ein Drahtseilakt. Unser Leben ist ein Drahtseilakt. Und wir wollen mit Gottes Kraft hier die Balance halten. Lügen bei der Kindererziehung. Wir müssen auf ihre Wünsche eingehen, sonst verlieren wir sie. Falsch. Nach 1. Thessalonicher 2 soll ein Vater seine Kinder ermahnen und ermutigen, nämlich gottesfürchtig zu leben. Nach Hebräer 12 von 5 bis 12 sind auch disziplinierende Maßnahmen nicht etwa etwas Erschreckendes, sondern vielmehr ein Beweis der Liebe, solange sie natürlich im Geist der Liebe getan werden, nicht im Geist der Wut. Es ist Gott gewollt, es ist ganz normal. Was sagt die Welt heute über darüber, dass man Menschen oder dass man Kinder diszipliniert? Ja, es ist verachtenswert. Man sollte es nicht tun. Man wird sogar, ja, wenn es rauskommt, irgendwo zur Rechenschaft gezogen. Lügen über das Elternsein. Ich muss viel verdienen, um meinen Kindern etwas bieten zu können. Bildung, Freizeit. Oder andererseits, mir hat niemand was geschenkt. Sollen sie doch schauen, wo sie bleiben, wie sie zurechtkommen. Die andere Seite der Medaille. Entweder verhätscheln oder mit brachialer Härte. Merkt ihr diese extremen Sorten von Lügen, die der Teufel uns auftischt? Dabei ist die Lösung, liebevoll konsequent unseren Kindern Grenzen zu setzen und ihnen zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Lügen über uns selbst. Ich muss mich selbst lieben, wird oft verbreitet. Oder ich habe das Recht auf, und dann könnte man unzählige Dinge nennen, wo Menschen sagen, ich habe das Recht auf dies oder jenes. Lügen bezüglich unserer Gefühle und Emotionen. Wenn ich etwas fühle, muss es wahr sein. Ich habe das Recht, zum Beispiel meinem Ärger Luft zu machen. Hat er oder sie mich nicht beleidigt? Ich habe das Recht zu zeigen, wie tief er oder sie mich verletzt hat. Solltest du ihm nicht mal ordentlich deine Meinung sagen? Wollen wir die Wahrheit gegenüberhalten? Kolosser 3. So zieht nun an als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus auch euch vergeben hat, so auch ihr. Merkt ihr, wir müssen die Wahrheit gegenhalten. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir der Lüge mehr und mehr glauben und sie wird uns immer tiefer ziehen. Lügen über Lebensumstände. Wieso muss mir immer sowas passieren? Wenn ich mehr verdienen würde, dann wäre ich glücklicher. Lügen bezüglich der Gemeinde. Woanders sind die Menschen freundlicher. Oder man wählt seine Gemeinde nach gewissen Kriterien aus, wie freundlich eben Menschen zu einem waren in dieser Gemeinde. Dabei gibt es ganz klare biblische Grundsätze, auf was man bei einer Gemeinde achten sollte. Ich lese mal Philipper vor. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Freundlichkeit gehört dazu, aber ist nicht ausschließlich das einzige Kriterium, um eine Gemeinde zugehörig zu werden oder zu sein, die im Willen Gottes lebt. Aber das sind halt oftmals Lügen, die an uns herangetragen werden. Und wenn wir nicht bibeltreu und sattelfest im Wort Gottes sind, dann glauben wir diese, weil wir nur ein winzig kleiner Teil, einen kleinen Teil des Wortes Gottes kennen. Aufgrund dieses Teiles erinnern wir uns, da steht doch was geschrieben. Und dann stimmen wir dem zu oder lehnen das auch ab, ohne den ganzen Ratschluss Gottes zu kennen. Lügen über Gottes Wort, über das Evangelium, kennen wir. Gib Jesus eine Chance. Entweder nur Angst oder nur Liebe. Lügen über Gottes Charakter, über sein Wesen. Gott versteht das. Gott will nicht, dass du leiden musst. Deshalb, Punkt, 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 da gibt es viele Sachen, die ich gar nicht eingehen werde. Lügen über Gottes Charakter ist etwas, wo ich vielleicht eine Sache nur ansprechen möchte, Esoterik. Esoterik ist dabei ein spirituelles Steckenpferd, will ich es mal nennen. Und es zieht immer mehr Leute an, auf das Menschen aufsitzen und betrogen werden. Es ist im Prinzip eine moderne Art von Religion. Lebensratgeber, Horoskope, Pseudomedizin, Yoga, eventuell irgendwelche sonstigen Akupunktur, Homöopathie, all diese Dinge gehören zu den esoterischen Praktiken. Da gibt es noch viel, viel mehr. Es sind Lügen. Lügen, die sich gut anhören, wo Gott auch mit vorkommt. Gott sieht man überall, Gottes Energie und so weiter. Habt ihr vielleicht irgendwo schon gelesen und gehört? Die Welt sagt, lasst euch bedienen. Wer sich bedienen lassen kann, der ist ganz oben angekommen. Gott sagt, der Größte unter euch ist derjenige, der allen dient. Merkt ihr? Das krasse Gegenteil. Die Welt überflutet uns mit Aussagen. Ich lese es immer wieder. Die Wahrheit über. Und dann kommen Sachen. Die Wahrheit über. Ihr könnt wirklich jeden Begriff hier einsetzen. Man könnte Bücherregale füllen. Menschliche Weisheit ist nicht immer ganz falsch, aber sie ist auch nur dann ganz richtig, wenn sie mit dem Wort Gottes im Einklang steht. Und deshalb müssen wir genau wissen, was geschrieben steht, um richtig urteilen zu können und uns nicht wie Eva anlügen zu lassen. Ich lese nochmal die Verse 15 bis 17 aus dem Jeremia. Denn ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, sondern sie weissagen Lügen in meinem Namen, damit ich euch vertreibe und ihr umkommt, samt den Propheten, die euch weissagen. Auch zu den Priestern und zu diesem ganzen Volk redete ich und sprach, so spricht der Herr, hört nicht auf die Worte eurer Propheten, die euch weissagen und sprechen, siehe, die Geräte des Hauses des Herrn werden jetzt bald wieder aus Babel zurückgebracht werden, denn sie weissagen euch Lüge. Hört nicht auf sie, dient dem König von Babel, so sollt ihr leben, warum soll diese Stadt zur Ruine werden. Hört nicht auf sie, dient dem König von Babel. So sollt ihr leben, warum soll diese Stadt zur Ruine werden? Ich möchte hier zwei Textpassagen auf uns ändern. Hört nicht auf sie, lassen wir. Hier steht, dient dem König von Babel. Wir können auf uns umlegen, dient dem Herrn, eurem Gott. So sollt ihr leben, können wir wieder lassen. Und dann heißt es hier weiter, warum soll diese Stadt zur Ruine werden? Wir könnten auf uns umlegen, warum wollt ihr euer Leben zerstören? Gott meint es gut mit uns. Gott hat einen Plan für uns, einen Lebensplan. Wenn wir nicht in seinem Willen leben, dann tragen wir dazu bei, wenn wir einer Lüge glauben, dann tragen wir dazu bei, dass Gott mit uns Umwege gehen muss. Der Satan und seine Diener verkleiden sich in zweierlei Formen. Einmal Engel des Lichts, sanft anbietend, an die Vernunft appellierend. Da können wir was dazu lesen. 2. Korinther. Zum Beispiel, dass wir das nochmal vom Wort Gottes unterstreichen. 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn sich auch seine Diener verkleiden, als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also einmal Engel des Lichts und auf der anderen Seite brüllender Löwe. Da kommt er dann mit Angst, mit Furcht, mit Schrecken. Ja, mit diesen Werkzeugen arbeitet er, um Menschen ja, einfach zu knechten, könnte man sagen. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Täuschungen lassen sich in einer unendlichen Vielfalt kombinieren. Der Widersacher passt sich unseren natürlichen Neigungen an. Er weiß ganz genau, wo ich meine Schwachheiten habe, wo du deine Schwachheiten hast, er weiß es. Und genau so fügt er das so schön zusammen wie so ein Puzzleteil und sagt, schau mal, ich habe was für dich. Man könnte das vielleicht, um das illustrieren, in ein Bild fassen. Wie ein erfahrener Angler sucht er den Köder aus, von dem er weiß, dass er die größte Anziehungskraft auf die vorgesehene Beute ausübt. Nämlich den Köder, den wir höchstwahrscheinlich nicht als schädlich halten. Wer schon mal beim Angeln war, der weiß, dass ein Fisch anbeißt, weil er nicht erkennt, dass es ein Köder ist. Er sieht eben nur das, was für ihn zum Fressen tauglich ist, und dann beißt er da an. Und umso ähnlicher das zu seinen vorzüglichen Speisen gehört, umso eher beißt er an. Und deshalb weiß der Köder, der Teufel, ganz genau, wo er uns, mit was er uns ködern kann. Aber das Problem ist, dass wir das nicht wahrhaben wollen in dieser Hinsicht, weil wir auch Gefallen an dem haben. Und das ist immer so ein Zwiespalt. Wenn wir dann angebissen haben, also sprich der Lüge geglaubt haben, beginnt unsere Leidensgeschichte. Und ohne Gottes Hilfe und Gnade kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Was wir glauben, ist dem Teufel relativ egal. Hauptsache nicht der Wahrheit. Weil diese, die Wahrheit, lässt sein Reich zerfallen. Ich musste da an David noch denken, vielleicht zum Schluss hier noch. David ist auch auf den Teufel reingefallen. Wenn sogar ein David reinfällt, nehmen wir mal die Volkszählung. Er hat ja einige Dinge, einige Mal der Lüge geglaubt, aber die Volkszählung, da steht ganz klar, und der Satan reizte Satan, Israel zu zählen. Satan reizte ihn. Das macht er bei uns auch ganz oft. Und er tat es dann. Sogar sein Oberbefehlshaber, der Joab, der riet ihm ab und sagte, tu es nicht, wieso willst du das tun? Er wusste, dass er eigentlich damit Gott ärgern, und ja nicht nur ärgern, sondern Gottes Macht an ihm, die er bis jetzt immer durch seine Armeen gezeigt hat, dass er das auf sich beziehen wollte. Aber der Reiz, mit der Armee anzugeben, sich auf ihre Anzahl zu stützen und zu verlassen und nicht mehr auf den Herrn sein Gott, die war sehr, sehr groß. Und deshalb ist er eben, hat er diese Lüge auch geglaubt. Und wir kennen die Geschichte, dass er und aber auch ja, sein Volk später sehr darunter leiden mussten. Denn sie weissagen euch Lügen. Dieser Satz sollte uns heute aufschrecken, sollte uns aufwecken, unser Leben auf Lebenslügen zu untersuchen. Wisst ihr, das können wir nur machen, wenn wir mal alles auslassen. Von mir aus, legt euch auf den Boden, schaut auf die Decke und überlegt und denkt über euer Leben nach. Wo bin ich einer Lüge auf den Leib gegangen? Wo sollte ich Dinge, eine Inventur einleiten, eine Formatierung unterziehen, wenn man das jetzt auf dem PC nimmt? Wo sollte ich mich ins Licht Gottes stellen lassen und mich von Gott verändern lassen? Dinge, die ich getan habe, nicht mehr tun. Zum Schluss möchte ich noch einige Dinge weitergeben, die wir präventiv oder vorbeugend tun können, um uns, ja, dass wir die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Erstens mal sollten wir die Wahrheit kennen. Es steht geschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Können wir dann antworten. Auch wenn die Masse oder die Menschen um uns herum anderer Ansicht sind. Zweitens, die anscheinend dringenden Fälle, die an uns herangetragen werden, in diesen Situationen einfach erstmal Ruhe bewahren. Wir lesen es auf jedem Brandschutzschild. Wir lesen es überall da, wo schnelle Hilfe gebraucht wird. Erster Punkt, Ruhe bewahren. Viele Entscheidungen, die wir fällen, und keine Ruhe bewahren, führen uns dazu, dass wir falsche Entscheidungen treffen und damit eine Lüge glauben. Bedenkzeit einfordern. Wenn uns jemand Druck macht am Telefon, sagt einfach, ich rufe dich gleich nochmal zurück. Ich muss darüber nachdenken, ich muss es besprechen, wie auch immer. Nehmt euch Bedenkzeit, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Drittens, präventiv können wir auch etwas tun, indem wir auf der Hut sind, nämlich alles prüfen. Egal, was gesagt wird, ob es von hier vorne gesagt wird oder ob es jemand, ein Freund am Telefon sagt, ob es in den Medien kommt, ob sie wieder in der Zeitung lesen, egal, alles prüfen. Gott sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet, denn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Dann, was können wir noch tun? Ein Urteilsvermögen entwickeln. Wir wissen aus dem Wort Gottes, in der Erkenntnis Gottes wachsend sollen wir zunehmen am inwendigen Menschen. Und da werden wir ein Urteilsvermögen entwickeln. Fünftens, in einer echten Liebesbeziehung zu ihm stehen. Das wird uns die Kraft geben, dem Teufel zu widerstehen. Wenn ich den Herrn lieb habe, dann will ich ja in seinem Willen leben. Und dann wird bei mir gleich eine Signalleuchte angehen, wenn ich seinen Willen kenne und ihn lieb. Dieses Zusammenspiel wird mir helfen, ganz klar Dinge abzulehnen und zu sagen, nein, danke, vielen Dank, will ich nicht. Dann als sechstes, ehrlich sein. Wisst ihr, viele Dinge, die passieren, weil wir nicht ehrlich zu uns selber sind. Wir reflektieren uns nicht ehrlich. Wir sagen, ja, das passt schon und ja, ich weiß schon, das muss nicht ganz sauber sein, aber komm, lass uns einfach durchgehen. Bekennen, ehrlich zu sich selber sein. Gott sagt den Demütigen, denjenigen, die Schuld bekennen, denen gibt er Gnade. Siebtens, Gedanken wieder, immer wieder neu ordnen, also Zeit zum Nachdenken nehmen. Und als letztes, nüchtern sein. Nüchtern, nicht berauscht, nicht abgelenkt. Vielleicht sollten wir manchmal die Frage stellen, was passiert hier eigentlich gerade? Auf welchem Pferd bin ich dabei aufzuspringen, aber aufzusitzen? Bin ich ein Sklave für Menschen oder bin ich dabei, ein Sklave für Menschen zu werden? Es ist nie zu spät, und damit schließe ich, es ist nie zu spät, geglaubte Lügen über Bord zu werfen und uns von ihnen zu trennen oder zu befreien. Möge Gott uns helfen, dass wir keiner Lebenslüge glauben, die der Teufel dazu benutzen möchte, uns krank zu machen, uns den Herrn klein zu reden, uns in Not und Elend, in Depression, in Frustration zu stürzen, sondern möge Gott uns helfen, stark zu sein in der Macht seiner Stärke. Amen.